SWR 2 Forum. Unser Thema heute: Wettlauf zum Mars. Der Run auf den roten Planeten. Mit Norbert Lang am Mikrofon. Fehlstarts, Abstürze, Kontaktabbrüche. Ungefähr die Hälfte aller Expeditionen zum Mars sind bislang missglückt. Dennoch starten auch jetzt wieder neue Missionen zum roten Planeten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrem ersten Raumfahrtprojekt überhaupt. Die Raumsonde Al-Amal, zu Deutsch Hoffnung, soll nächstes Jahr in der Umlaufbahn des Mars Klimadaten sammeln, pünktlich zum 50-jährigen Bestehen des Landes. China geht derweil noch einen Schritt weiter. Nach ihrer ersten gescheiterten Mars-Mission plant die Volksrepublik jetzt, mit einem Rover zu landen. Und die bislang erfolgreichste Mars-Nation USA schicken in diesen Tagen nicht nur einen Rover, sondern auch einen neu entwickelten Mars-Helikopter los. Was versprechen sich Politiker, Forscher und Ingenieure auf der ganzen Welt von derartigen Missionen? Und weshalb drängen auch Raumfahrteinsteiger wie die Emirate auf den Mars? Warum ist gerade der rote Planet ein derart beliebtes Raumfahrtziel und sind das Vorboten einer ersten bemannten Mars-Mission? Über diese und andere Fragen diskutieren wir jetzt mit dem Physiker und Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen und Ulf von Rauchhaupt. Er schreibt für die Wissensredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat dem Mars eines seiner Bücher gewidmet. Und mit dabei ist auch die Astrobiologin Professor Dr. Pascal Ehrenfreund. Pascal Ehrenfreund, die Vereinigten Arabischen Emirate und China sind in den letzten Tagen ja erfolgreich zum Mars gestartet. Wie erlebt man als Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt diese Starts der anderen? Also fiebert man vor dem Videostream mit und gratuliert dann später per Telefon?
Ja, selbstverständlich. Also meistens gratuliert man dann bei E-Mail und mit offiziellen Briefen natürlich, auch hochrangig. Aber man fiebert natürlich vor dem Livestream. Und ich glaube, ich kann mich noch erinnern, Hope wurde ja gerade um Mitternacht in Europa gestartet. Und die chinesische Mission Tianwen-1, das war ganz in der Früh. Also natürlich sieht man sich das an. Und das nächste wird natürlich am Donnerstag, ungefähr, glaube ich, 13.50 Uhr, also gerade nach dem Mittagessen am Donnerstag, den 30. hoffen wir, dass natürlich Mars 2020 gestartet wird.
Ulf von Rauchhaupt, 3 Mars-Missionen in einem Jahr. Erleben wir da einen neuen Wettlauf zum Mars?
Naja, dass die jetzt alle gleichzeitig starten, hat natürlich damit zu tun, dass jetzt ein günstiges Fenster sich geöffnet hat, das, glaube ich, noch bis Anfang August besteht. Alle 2 Jahre haben sie die Möglichkeit, möglichst schnell, möglichst energieeffizient Sonden zum Mars zu schicken. Und wenn sie das verpassen, dann müssen sie eben 2 Jahre warten. Das ist ja leider dem europäischen Rover dieses Jahr passiert, der dann erst 2022 zustoßen wird. Also, dass die jetzt alle gleichzeitig aufbrechen, hat eher damit zu tun, mit diesem himmelsmechanischen Grund, dass gerade das Startfenster sich geöffnet hat.
Ich hatte mal gezählt, 3 Missionen in einem Jahr, das gab es zuletzt 2011. Davor natürlich auch schon ein paar Mal, es gab auch mal 4 Mars-Missionen, aber ist ja doch nicht so wenig, wenn man dazu zählt, dass eben eigentlich noch eine 4. dazukommen hätte sollen.
Genau, das wäre dann, glaube ich, neuer Rekord gewesen dieses Jahr. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt.
Ja, 4 gab es schon mal, ja, genau.
Aber drei, vor allen Dingen 3 aus sehr verschiedenen Ecken der Welt und auch 3 sehr verschiedene Missionen von der Charakteristik her, da werden wir sicherlich nachher noch mal drüber sprechen.
Also zu meinen Studenten sage ich dann immer, it's really busy on Mars, ja, weil man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass wir ja Curiosity noch sehr aktiv haben, wir haben Orbiter, wir haben InSight auf der Oberfläche, also wenn man das alles zusammenzählt, glaube ich, ist Mars wirklich im Fokus im Moment.
Dirk Lorenzen, wer hat denn da gerade im Moment die Nase vorn auf dem Mars oder mit den Mars-Missionen?
Ja, also natürlich im Moment die Amerikaner mit Curiosity, Frau Ehrenfreund sprach es an, also ein wunderbarer Rover, der da herumfährt. Aber auch Europa muss sich da ja gar nicht verstecken. Man hat jetzt Pech gehabt mit diesem ExoMars-Lander, der dorthin fliegen sollte. Der muss jetzt 2 Jahre warten, aber man hat ja 2 Missionen. Den wunderbaren Mars Express, so ein Dauerbrenner am Mars, der grandiose Fotos der Oberfläche liefert. Und den ExoMars-Spurengas-Orbiter schon. Also da sind eigentlich alle ganz gut dabei.
Die also 2 Orbiter, ja.
Aber genau, 2 Orbiter, die Europa dort schon hat. Insofern muss man sich nicht verstecken und spielt da sehr gut auf Augenhöhe mit. Aber klar, die Amerikaner sind bei der Marsforschung natürlich führend.
Warum kam es denn zu diesen Verschiebungen? Eigentlich sollte das europäische Projekt, Pascal Ehrenfreund, das sollte ja schon 2018 starten. Warum ist das denn so?
Also wenn man sich ganz ehrlich die Geschichte ansieht, dann sollte eigentlich ExoMars viel, viel früher starten. Ja, es gab auch ExoMars 2009. Es hat sich sehr lange hingezögert und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind nämlich wirklich abhängig davon, mit Partnern zu fliegen, um auch wirklich am Mars landen zu können. Wir haben also an und für sich noch keine Landetechnologien wirklich entwickelt in Europa und müssen deswegen entweder mit den Amerikanern oder mit Russland, wie das jetzt der Fall ist, für ExoMars mehr oder weniger landen. Das macht natürlich alles weitaus komplizierter. Und ich glaube, wenn wir mal diese Technologien, und das wäre wahrscheinlich, glaube ich, auch gar nicht schwierig, denn Wissenschaftler und Technologen, Ingenieure, Industrie werden sicher in der Lage, das auch wirklich diese Landetechnologien herzustellen, dann könnten wir eigentlich auch unabhängig selber landen auf dem Mond oder auf dem Mars in der Zukunft. Und ich glaube, das wäre sehr wichtig. Diese Tatsache, dass wir so abhängig sind, trägt natürlich auch zu dieser Verzögerung bei.
Wobei, glaube ich, das Positive an dieser ganzen Sache ist, dass die Politik zumindest gelernt hat, dass dann ExoMars auch wirklich weitergehen muss. Das war ja vor einigen Jahren wirklich die Bedrohung, dass man nur es bei diesem Spurengasorbiter belässt und dann eben sagt, dann landen wir eben doch nicht, um das Geld einzusparen. Und da bin ich sehr froh, dass die Raumfahrtpolitik da verstanden hat, man muss dann auch den langen Atem haben, sonst kommt man an die Rätsel des Mars eben nicht heran.
Ja, ExoMars ist eine fantastische Mission, weil es wird die erste Mission sein, verglichen mit all den Missionen, die wir heute besprechen, die 2 Meter in den Marsuntergrund sich hineinbohrt.
Und das ist ein Novum?
Ja, absolut. Proben, also aus dieser Tiefe herausnehmen wird, um natürlich Bewohnbarkeit und natürlich organische Moleküle auch zu suchen. Und das kann keine andere Mission, die wir heute besprechen.
Ulf und Rauchhaupt, die Europäer haben ja schon erfolgreich 2 Sonden in der Umlaufbahn des Mars, aber es gab auch Fehlschläge. Also zum Beispiel 2016 ist der Lander Schiaparelli abgestürzt und jetzt wurde die Mars-Mission eben wieder verschoben. Hatte man da einfach Pech oder stecken da vielleicht doch tiefgreifendere Probleme dahinter?
Naja, das Landen auf dem Mars ist äußerst schwierig. Es ist wahrscheinlich kein Himmelskörper sonst im Sonnensystem, wo das so schwierig ist, weil er einerseits eine Atmosphäre hat, die sie berücksichtigen müssen bei der Landung. Auf der anderen Seite ist diese Atmosphäre so dünn, dass sie nicht vernünftig mit Fallschirmen alleine landen können. Das ist sehr kompliziert, weswegen ich auch sehr gespannt bin, ob das den Chinesen gelingen wird. Und die ja erst einmal versucht haben, zum Mars zu kommen mit einer russischen Sonde, das ist 2011. Das hat nicht funktioniert, aber war nicht die Schuld der Chinesen. Und jetzt versuchen sie eben hinzufliegen und zu landen und gleich mit einem Rover zu landen. Und das ist schon sehr ambitioniert. Also das ist wahrscheinlich die Mission, wo ich so die größten Bauchschmerzen habe, dass sie vielleicht schief gehen könnte an den 3, die jetzt gestartet sind.
Was sind denn die entscheidenden Fragen, die dabei geklärt werden sollen? Ulf von Rauchhaupt, was sind die Fragen, die wir da an den Mars haben?
Also die Frage Nummer 1, die Ihnen jeder Marsforscher sofort zitieren wird, ist die Frage nach dem Leben auf dem Mars. Okay. Nicht notwendigerweise rezentes, also heute noch funktionierendes Leben, sondern fossile Mikroben aus der Zeit von vor 3,7 Milliarden bis 4 Milliarden Jahren. Denn damals, das weiß man heute recht gut, war der Mars sehr viel wärmer und er vor allen Dingen war es oft möglich, flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche zu existieren. Und damit sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen gegeben, die man auf der Erde hatte. Und das ist eben so die Frage aller Fragen der Astrobiologie. Ist Leben etwas, was immer dann entsteht, wenn die Möglichkeit dazu da sind? Also praktisch wie so ein Kristall, der auskristallisiert, wenn die Bedingungen die richtigen sind. Oder ist es etwas Zufälliges, etwas ganz und gar Kontingentes? Und diese Frage kann man eigentlich nur so beantworten, dass man eben guckt, ob man irgendwo etwas findet. Und der Mars ist eben die nächste Möglichkeit, da irgendwas rauszukriegen. Und jetzt hat man eben, deswegen sind die Amerikaner ja auch, treiben diesen irren Aufwand, diesen Rover in diesen relativ kleinen Krater zu schicken. Der neue Rover wird ja in einem Krater landen, der 3-mal kleiner ist als der, in dem Curiosity, der Vorgänger, gelandet ist, was schwierig ist, weswegen die auch ein extra System erfunden haben, dass der Rover da sicher landen kann in dieser doch recht problematischen Gegend. Der Grund ist, weil es dort ein riesiges fossiles Flussdelta gibt, wo man Proben nehmen möchte, wo man genau drauf gucken möchte und sehen möchte, ob man dann vielleicht Spuren fossilen Lebens entdeckt. Das ist die Frage aller Fragen. Aber natürlich ist es nicht die einzige. Es gibt viele, also der Mars ist ja der Planet, der uns nicht nur am nächsten ist, sondern der auch am besten erforschbar ist, weil seine Atmosphäre recht dünn ist, durchsichtig ist. weil die Bedingungen auf seiner Oberfläche, anders als auf der Venus, so sind, dass man sehr viel leichter und länger vor allen Dingen dort Instrumente platzieren kann. Und das heißt, diese ganze Typ Rocky Planet, also Planet mit fester, felsiger Oberfläche, von dem wir ja nur diesen Ausnahmefall Erde sonst kennen, der lässt sich eben am Mars ganz hervorragend studieren. Das ist jetzt nicht nur das Leben, aber das ist natürlich die Frage, die immer im Vordergrund steht und vor allen Dingen dann auch der Öffentlichkeit immer mit dem größten Nachdruck kommuniziert wird.
Dirk Lorenzen, gibt es nicht auch andere Ziele im Weltraum, die ähnliche Fragen beantworten könnten? Also vielleicht auch in nächster Nähe. Es gibt ja auch Monde wie Europa anscheinend, der ja auch einen Ozean unter seiner Eisoberfläche bergen soll.
Das ist in der Tat so, das hat sich ja in der Planetenforschung in den letzten Jahrzehnten sehr interessant verändert. Anfangs war es wirklich nur die Erde, dann dachte man an den Mars und mittlerweile ist man bei diesem Jupitermond Europa oder beim Enceladus von Saturn und vielleicht auch sogar auf dem Titan. Also es gibt verschiedene Monde im Sonnensystem, die plötzlich auch in Frage kommen, dass dort womöglich Leben existieren könnte. Das wäre natürlich hochinteressant. Man könnte sich durch den Eispanzer auf dem Jupitermond Europa hindurchschmelzen oder beim Enceladus, wo es auch so ein Ozean unter, das ist ein Saturnmond, wo es auch so einen Ozean unter dem Eispanzer gibt, wenn man dort hinkommen könnte, das untersuchen könnte. Nur das ist natürlich alles dann noch einmal technologisch viel, viel schwieriger. Zum einen ist es weiter weg, dann müsste man sich durch einen Eispanzer hindurchschmelzen, dann hat man das Problem, wie kann man dann mit so einer Sonde oder mit so irgendetwas dann noch kommunizieren. Also das ist sehr schwierig und dann sind wir auch sofort beim nächsten Problem, womöglich verschmutzt man dann ja noch sogar diese Oberflächen oder diese lebensfreundlichen Umgebungen mit irdischem Leben. Das heißt, da muss man ja immer noch aufpassen, dass man da wirklich sterile Sonden hinschickt und nicht dort womöglich irdisches Leben einschleppt. Also das Leben könnte im Sonnensystem weit verbreitet sein, aber wirklich gut untersuchen außerhalb der Erde kann man es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicher nur auf dem Mars.
Pascal Ehrenfreund, blicken wir doch nochmal auf die aktuellen Missionen. Wie ist es mit den Emiraten? Haben Sie da vielleicht direkte Kontakte? Haben Sie das auch aus nächster Nähe mit beobachten können, wie die Entwicklung dieses Projekts war?
Also ja, ich bin auch die Präsidentin der Internationalen Astronautical Federation und komme also wirklich international natürlich sehr viel rum. Und was so schön ist an den Emiraten, dass sie also wirklich diese wissenschaftlichen Projekte mit sehr, sehr viel jungen und enthusiastischen Wissenschaftlern und Ingenieuren durchführen. Und sie fangen mal klein an, sie haben ja andere Pläne auch. Und es geht jetzt mal um diese Mission HOPE, die eben die Marsatmosphäre und ihre Wechselwirkung mit Weltraum und Sonnenwind untersuchen soll. Es sind mal drei Instrumente, wo natürlich auch internationale Experten mitgeholfen haben. Und ich glaube, das ist mal ein wirklich schöner Erfolg, wenn das klappt, wenn die Messungen gut gemacht werden, wenn die Daten zurückkommen. Sie haben natürlich auch mehr Pläne. Sie hatten auch einen Astronaut auf der Internationalen Raumstation, das muss man auch sagen. Also vor einem Jahr ungefähr, ja. Und das heißt, sie sind sehr ambitioniert und sie möchten ja sogar also eine Kolonie auf dem Mars bauen. Und ich glaube, das ist auch um wirklich... HOPE sagt es ja, also auch wirklich der neuen Generation Hoffnung zu bieten und sie dazu zu motivieren, eben sich auch in der Wissenschaft und in den STEM-Fächern sozusagen weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist auch ein gewisses Erziehungsprogramm und eine Motivation für die junge Generation in den Emiraten und es ist eigentlich sehr schön, das mit anzusehen.
Dirk Lorenzen, die Raumfahrtagentur der Emirate wurde ja vor 6 Jahren gegründet, 2014, letztes Jahr dann der erste Mensch im All auf der ISS und jetzt der Flug zum Mars, das ist ja ein unglaubliches Tempo. Wie erklären Sie sich das?
Naja, man ist in der Raumfahrt nicht ganz so unbeleckt dorthin eingegangen. Man hatte ja auch schon Kommunikationssatelliten, die hat man dann eben eingekauft bei anderen Firmen. Auch diese Mission HOPE ist ja, jetzt mal etwas überspitzt formuliert, eigentlich eine amerikanische Mission mit japanischer Hilfe. Die haben ihre Rakete beigesteuert und das alles ist mehr unter Schirmherrschaft der Emirate. Das ist aber auch kein Vorwurf. Das ist so, wenn man am Anfang so eine Mission macht und zum ersten Mal eine interplanetare Mission durchführt, dann sollte man das auch nicht alleine machen, sondern sicherlich sich vor allem von denen helfen lassen, die das gut können. Insofern muss man klar sagen, das ist jetzt nicht eine komplett selbst erstellte Mission. Man ist da sehr gut international vernetzt und eben, Frau Ehrenfreund sagt es, man hat da große Ziele. Ob man da tatsächlich hinkommt, weiß man nicht, aber man hat diese Ziele und offensichtlich hat eben die Raumfahrt diese Strahlkraft, dass man sagt, das ist auch für das politische Prestige nach außen, ist das besser, dass man sagt, wir können zu einem anderen Planeten fliegen. Das wiegt offensichtlich mehr, als dass man sagt, lasst uns doch das Bildungssystem verbessern oder ein gutes Gesundheitssystem aufbauen. Da hat einfach die Raumfahrt eine andere Strahlkraft.
Ulf von Rauchhaupt, Katar hat die Fußball-WM, Saudi-Arabien plant eine Megacity im Westen des Landes und die Emirate fliegen jetzt zum Mars. Geht es da eigentlich vor allem um die Konkurrenz mit den anderen Staaten in der Nachbarschaft?
Bei den Emiraten würde ich das nicht so sehen. Also da geht es, glaube ich, wirklich darum zu zeigen, dass man eben nicht nur Ölscheichtum ist, sondern auch auf dem Weg zu einer Technologienation. Was Sie jetzt anspielen, ist diese Frage des Wettlaufs zum Mars, für den jetzt haben, wie wir ja schon mal im Kalten Krieg, also die Anfang der Marssonden in den 60er Jahren, war ja im Kontext des Kalten Krieges, also die Sowjets und die Amerikaner haben versucht, zum Mars zu kommen und das hatte natürlich zunächst mal Prestigegründe. Im Oktober 1960, also so lange ist das schon her, ist die erste Marssonde gestartet worden von den Sowjets. Es hat leider nicht funktioniert, wie die meisten sowjetischen und russischen Missionen. Aber heute ist der Fall so ein bisschen anders. Erstens ist die Welt heute multilateraler geworden und eigentlich kann man nur bei China wirklich sagen, dass die so eine Art Wettlauf, aber es ist eigentlich kein Wettlauf, sondern ein Aufholen. Also man möchte eben auf chinesischer Seite aus zeigen, dass man als Nation mit Weltmachtanspruch eben auch zum Mars fliegen kann. Da finden Sie dieses Moment am ehesten. Aber bei den Amerikanern und Europäern würde ich heute nicht mehr von einem Wettlauf sprechen.
Da überwiegt die Kooperation, oder wie?
Da wiegt die Kooperation und vor allen Dingen es überwiegen die wissenschaftlichen Ziele. Das sehen Sie ja an dem Schwierigkeitsgrad, den man sich da vorgenommen hat. Also einerseits jetzt, was die Amerikaner versuchen, an diesem relativ engen Krater, aber dann auch der europäische Rover, der ja auch mit diesem Bohrer, der 2 Meter tief in den Marsboden bohren soll. Das ist schon ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Und das macht man eben, weil man wissen möchte, was ist da unten drunter. Das ist jetzt nicht mehr, um zu zeigen, dass man es kann.
Aber in den Emiraten hat das doch sicherlich auch eine politische Dimension. Also es ist ja kein Zufall, dass es pünktlich zum 50. Bestehen des Landes dann eben genau so eine Umkreisung des Mars geben soll. Dirk Lorenzen, wie sehen Sie das?
Das hat natürlich, spielt hier diese Propaganda, wenn wir so wollen, oder die Kommunikation nach innen eine Rolle. Das ist aber bei den Anfängen der Raumfahrt immer so. Jedes Land, was damit mal anfängt, macht das auch, um einfach mal die Hand zu heben und zu zeigen, hallo, wir können das. Das ist ein bisschen natürlich den eigenen Stolz irgendwie befriedigen. Die Chinesen werden ein bisschen in diese Rolle gedrängt, weil man sie international isoliert. Sie dürfen nicht bei der internationalen Raumstation mitmachen. Das heißt, die müssen auch in gewisser Weise mehr alleine agieren. Und das spielt natürlich bei den Emiraten eine Rolle. Sowas kann aber natürlich auch sehr schnell dann nach hinten losgehen, sollte der Einschuss in die Umlaufbahn nicht gelingen. Die Landung ist schwierig, aber auch der Einschuss in eine Umlaufbahn ist jetzt nicht etwas, was automatisch klappen muss. Das heißt, wenn das nicht gelingt, dann wäre auch natürlich dieses Propagandaziel der Mission nicht erreicht. Wollen wir in die Daumen drücken, dass das alles gut klappt.
Wenn ich ergänzen kann, auch die Amerikaner haben oftmals versucht, ihre Marssonden zum Nationalfeiertag landen zu lassen. Also Pathfinder beispielsweise, da haben sie es geschafft. Und bei Viking war es eigentlich, also auf die ersten Landemissionen 1976, da war eigentlich geplant, es zum, ich glaube, 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1976 landen zu lassen. Es hat dann nicht ganz, ist sich nicht ganz ausgegangen. Also auch die Amerikaner haben das durchaus schon propagandistisch. Und auch, ich meine, die ganze Rhetorik, wenn sie sich NASA-Pressekonferenzen anhören, oder auch schon allein die Namensgebung der Sonden, nicht? Also Ingenuity, Perseverance, da waren sie besonders stolz drauf, auf diesen Namen jetzt, Corona-Kontext.
Beständigkeit. Natürlich.
Beständigkeit, Beharrlichkeit.
Beharrlichkeit.
Ja. Wobei ich bei der NASA eins sagen muss, ich war bei der InSight-Pressekonferenz am Jet Propulsion Lab, also als die NASA-Sonde InSight dort gelandet ist, ja mit deutsch-französischer Beteiligung, was die wissenschaftlichen Geräte angeht. Und da war ich sehr beeindruckt, dass Jim Bridenstine, der NASA-Chef, eben sehr auf die internationale Zusammenarbeit abhob, hat dann erst wirklich seinen Firmen gedankt, die dort mitgemacht haben. Also dieser internationale Fokus, der ist, was ja sonst für die Regierung von Donald Trump vielleicht vielleicht nicht immer an erster Stelle liegt, um es vornehm zu sagen. Aber das ist doch, finde ich, sehr erstaunlich, dass er da mit Jim Bridenstine einen NASA-Chef nominiert hat, der da wirklich sehr gut multilateral unterwegs ist und genau dieses reine America First nicht macht. Und ansonsten auch bei der Zusammenarbeit von NASA und ESA, muss man ja sagen, hat bisher die Trump-Regierung keinen großen Schaden angerichtet. Insofern ist da der Weltraum tatsächlich eine wunderbare Ausnahme.
Pascal Ehrenfreund, Trump investiert ja recht viel in die Raumfahrt. Der Haushalt wurde erst im Februar um 12,5% aufgestockt. 2024 wollen die Amerikaner wieder auf den Mond. Profitiert die Raumfahrt also letztlich von Trumps Präsidentschaft?
Ja, es sind wirklich gesteckte Ziele und man muss sagen, es ist beeindruckend, wie sich also das NASA-Programm entwickelt und wie es auch finanziell unterstützt wird. Natürlich gibt es hier immer Diskussionen über das Budget, aber was mir also eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass man sich also wirklich sehr große Ziele steckt. Und natürlich ist es schwierig, immer alle Zeitpläne einzuhalten. Wir wissen das natürlich in der Raumfahrt. Aber ich glaube, wenn man sich diese Ziele steckt, dann ist man auch weitaus mehr unter Druck zu liefern. Die Tatsache, dass Amerika auch sehr viel die sogenannten Space Entrepreneurs oder die Privatwirtschaft in der Raumfahrt, die sich ja sehr, sehr gut aufgestellt hat in den letzten Jahren, hier auch fördert, macht das Ganze natürlich ein bisschen konkurrenzfähig und dadurch schneller. Und es ist ein sehr dynamisches System derzeit in Amerika mit Raumfahrtorganisationen, die mehr oder weniger die Kernmissionen auch durchführen, aber mit vielen, vielen Firmen aus der Privatwirtschaft und auch anderen Institutionen, um also diese Ziele zu erreichen. Und man muss sagen, was immer man auch sagen kann dazu, es ist einfach ein dynamisches System und es geht was weiter. Ja, so kann man das mal ausdrücken. Und in Europa profitieren wir natürlich auch davon, dass wir Möglichkeiten haben, international hier teilweise mitzumachen. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Momentum, dass die Space Exploration jetzt besonders, also mit natürlich Mond und Mars, dass das natürlich so bleibt und dass Europa auch seinen Beitrag leisten kann.
Wobei diese 2024, die Trump-Regierung da ja vorgibt, dass man bis dahin wieder mit Menschen zum Mond zurückkehren sollte, das ist natürlich rein politisch gedacht. Wenn Donald Trump wiedergewählt würde, dann wäre er bei einer Landung auf dem Mond Ende 2024 ja noch Mondpräsident. Das ist bisher nur Richard Nixon gelungen. Die bemannten Landungen waren alle während dessen Amtszeit. Und insofern ist das natürlich ein Druck. Das ist ein sehr großes Ziel, klar, aber es ist zugleich eigentlich auch ein verrücktes Ziel. Und man weiß ja, man kann in dieser kurzen Zeit da nicht hinkommen. Und ich war beim Weltraumfahrtkongress im letzten Jahr, der in Washington war, sehr erstaunt, weil also überall wurde dieses Ziel, was Mike Pence, der Vizepräsident, der Vorsitzende des Weltraumrates ist, vorgegeben hat, der macht ja auch Druck auf die Unternehmen, sagt also, wer hier nicht mitzieht, den lassen wir eben beiseite und wir müssen bis 2024 hin. Aber Druck baut nicht Raketen, Druck baut keine Raumsonden, mit denen man Menschen sicher auf den Mond bringen kann. Und ich war da sehr erstaunt. Also offiziell wurde immer gesagt, ist 2024 und sprach man dann mit Vertretern, sowohl von Agenturen als auch der Industrie, hinterher beim Glas Wein oder so, wenn das Mikrofon nicht angeschaltet war, dann sagten alle, das Ziel ist vollkommen unerreichbar. Also es ist im Moment auch so ein bisschen wie des Kaisers neuer Kleider. Also keiner will wirklich sagen, das funktioniert eigentlich nicht, weil Herr Pence eben klar immer vorgibt 2024. Aber wir alle wissen, das ist absurd. Wenn es bis Ende des Jahrzehnts klappen sollte, hätte man immerhin schon sehr viel erreicht. Aber auch selbst das ist ja doch technologisch keineswegs so einfach.
Ich möchte da doch noch also sagen, ambitionierte Ziele sind wichtig. Ja, wenn man gleich sagt, naja, wir machen das mal 2040, dann tut sich wenig. Ja. Man muss also wirklich einen Weg vorzeigen. Und wir wissen natürlich, dass bei fast allen Raumfahrtmissionen eben Probleme auftreten, Verzögerungen, weil wir machen das alles zum ersten Mal. Jede Mission ist neu. Jede Mission hat natürlich eine komplexe Evolution und auch es treten immer wieder Schwierigkeiten auf und technische Barrieren. Es ist halt etwas Neues. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Sie werden, auch wenn sie nicht 2024 eintreten, sie werden dann eintreten. Und wenn man also von vornherein sagt, naja, also das ist sowieso viel zu schwierig, das macht man nicht, dann kommen wir nirgendwo hin. Und ich glaube, dass man vor allem in Space Exploration. Ja, aber ich muss dazu sagen, dass also Amerika unheimlich aufgestockt ist. Man muss also sagen, dass das NASA-Budget enorm aufgestockt wurde und es wirklich sehr, sehr viel Geld für Exploration derzeit gibt. Ja, ob das so bleibt, das wissen wir nicht, aber es gibt eigentlich einen großen, wie sagt man, Bipartisan Support für NASA und man muss einfach da ein bisschen positiv denken, weil die Missionen, die ja bis jetzt gelaufen sind auf dem Mars, die sind auch wirklich fantastisch. Also sehen Sie Curiosity an, auch die früheren Mare Rover, das hat auch wirklich fantastisch geklappt und wir haben also jetzt, ich glaube, die Landung war 2012 von Curiosity. Und 8 Jahre haben wir jetzt, also ein bisschen weniger natürlich, aber haben wir fantastische Daten und wir haben auch schon organische Moleküle auf dem Mars identifiziert. Wir wissen viel mehr über die Geologie und über das Klima auf dem Mars und mit jeder Mission lernen wir mehr.
Pascal Ehrenfreund, Sie sind ganz nah dran, deswegen frage ich Sie dann nochmal, also wie werden denn diese Raumfahrtziele zwischen Politik und Agenturen so ausgehandelt? Also ist es Ihrer Erfahrung nach so, dass da die Politik dann doch eher überzeugt wird oder kommt es da eben andersrum auch mal genau der gegenteilige Fall zustande, dass die Politik eben viel weiter vorprescht und Sie dann eigentlich sagen, das ist zu viel, zu schnell?
Ja gut, das haben wir ja am Anfang schon besprochen. Wenn wir uns natürlich Europa ansehen und also Exploration, dann ist das ein Thema, das also bis auf kleine Missionen, die auch auf national laufen, natürlich über die ESA laufen, über das ESA European Exploration Envelope Program. Und hier muss man sich natürlich sehr abstimmen und 22 Länder. Und da muss man sich natürlich mit der Politik abstimmen und jedes Land hat natürlich seine eigenen Interessen.
Also Kompromissziele sind es dann oder wie?
Das sind an und für sich Kompromissziele und dieses E3P-Programm ist einfach so konzipiert, dass man also in jedem wichtigen Schritt der Exploration, der internationalen Exploration, einen Fuß drinnen hat. Ja? Auch wenn wir also nicht diese Ausgaben haben für Explorationen wie NASA in Europa, sind wir doch also in der Internationalen Raumstation natürlich sehr beteiligt, vor allem Deutschland, wie Sie wissen, 11 Astronauten plus one coming. Und wir sind natürlich also jetzt auch in diesen Programmen, Artemis, wie sie heißen, der Mond hat teilweise beteiligt, die deutsche Industrie liefert hier wichtige Module. Und so auch in dem Mars-Sample-Return und in der Oberflächencharakterisierung des Mondes, das auch ein Teil ist, wird Europa sicher mitmachen. Also so ist das im Moment mal ausgemacht. Wir sind aber mehr oder weniger ein Teil eines internationalen Teams.
Ein unglaublich wichtiger Teil, weil das untergeht bei der ganzen Diskussion jetzt um den Mond 2024 und die USA. Die nächsten Menschen, die zum Mond fliegen werden, wenn wir davon ausgehen, dass es dieses amerikanisch-europäische Projekt ist, die nächsten Menschen werden mit einem zum Teil in Europa gebauten Raumschiff zum Mond fliegen. Also zunächst um den Mond herum. Man kann damit nicht landen. Das berühmte Orion-Raumschiff. Und das ist ja wirklich ein dramatischer Wandel in der gesamten NASA-Politik, dass man kritische Teile, also wirklich unverzichtbare Teile eines Raumschiffs im Ausland einkauft. Früher durfte man Türklinken oder Scheibenwischer liefern, aber jetzt ist der Motorblock, wenn wir das so nennen wollen, die gesamte Steuerung dieses Orion-Raumschiffs, die kommt aus Europa. Und das ist ein unfassbar großer Schritt für Europa. Und das ist eben, finde ich, etwas, worauf eben auch Europa ja durchaus stolz sein kann. Die nächsten Menschen, die um den Mond herumfliegen, werden das mit einem europäischen Motor tun. Also das ist großartig und eine gute Zusammenarbeit. Und da soll man sich auch von diesen 2024 sehr politischen Zielen nicht von abbringen lassen. Das konstante NASA-Programm läuft sehr gut mit europäischer, ganz wichtiger europäischer Beteiligung.
Ja, und ich möchte dazu sagen, dass wir auch also nicht nur den European Service Module, der von Airbus in Bremen gebaut wird, liefern, aber auch wissenschaftliche Experimente auf den ersten Missionen. Wir haben zum Beispiel im DLR ein Instrument, wie wir Strahlung messen, weil das ist in Deep Space wurde also Strahlung und natürlich die Auswirkungen auf den menschlichen Körper noch nicht gemessen. Und wir werden also das zum ersten Mal wirklich messen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für langfristige Missionen mit Astronauten in der Zukunft.
Deep Space, das sind die entfernteren Regionen im Weltraum?
Deep Space, ja, das ist an und für sich schon, wenn wir außerhalb des niedrigen Erdorbit, ne, also Low Earth Orbit, Beyond, also wenn wir zum Mond gehen, nennen wir das schon Deep Space.
Okay. Ulf von Rauchhaupt.
Ja, ich wollte nur ergänzen, dass gerade am Mars Europa ja praktisch die Nummer zwei ist nach den Amerikanern. Also wir, Europa, haben also zwei Orbiter und versuchen jetzt in 2 Jahren auch einen Rover hinzuschicken. Sind also schon deutlich weiter als alle anderen, die dann noch sich beteiligen. Wobei wir über die Inder zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben. Wenige Leute wissen, dass auch die Inder bereits eine Mars-Mission haben. Und auch sie haben es erfolgreich geschafft beim ersten Anlauf, einen Orbiter in den Mars-Orbit einzuschleusen, was eine erstaunliche Leistung war.
Jetzt wollte ich noch mal auf ein Detail der amerikanischen Mars-Mission zurückkommen, weil das so auffällig ist. Die wollen einen Hubschrauber vor Ort starten. Der Name ist Ingenuity, Einfallsreichtum. Das klingt ja schon nach einem Meilenstein, Dirk Lorenzen. Sind die Amerikaner also weiterhin allen voraus?
Also wenn das klappt, wäre das natürlich fantastisch. Das ist jetzt, dieser Helikopter gilt als Technologiedemonstrator. Also man will ausprobieren, ob man mit einem Helikopter in der Atmosphäre weiterkommt. Das ist jetzt nicht Kernbestandteil dieser wissenschaftlichen Mission. Das heißt, sollte das misslingen, dann wäre das sehr schade. Aber es würde jetzt der Gesamtmission dieses Rovers von Mars 2020 keinen Abbruch tun. Man will das einfach ausprobieren, weil man ja irgendwann, wenn man dann wirklich mal mit Menschen hinkäme, ja auch irgendwie sich dort vielleicht bewegen muss auf dem Mars, dass man gucken muss, oder auch mit Messinstrumenten, die man hat, dass man die dann von einem Landeort woanders hinbringen kann. Das heißt, man will das einfach mal technisch ausprobieren. Und zum anderen weiß die NASA, da ist sie dann in der Tat der ESA deutlich überlegen. Sie weiß natürlich auch, wie man etwas vermarktet. Sie weiß, wie man schöne Geschichten erzählt, schöne Bilder produziert. Und wenn es Bilder gäbe von einem Helikopter, der durch die Marsatmosphäre fliegt, naja, das wäre natürlich weltweit ganz großes Aufsehen. Also insofern ist das auch aus PR-Gesichtspunkten eine ganz clevere Mission.
Und aus wissenschaftlicher Perspektive, ist die amerikanische Mission dann auch die interessanteste, Herr von Rauchhaupt, oder ist die chinesische da auch nicht zu vernachlässigen?
Naja, also die Marsforscher freuen sich natürlich über jeden Datenpunkt und deswegen freuen sie sich auch, wenn die chinesische Mission klappt. Allerdings interessanter, weitaus interessanter, ist natürlich schon das, was der neue Rover in dem Krater vorhat. Die Chinesen landen in einer Tiefebene, in der die Viking-Sonden in den 70er Jahren schon eine der beiden Viking-Sonden schon gelandet ist. Das ist jetzt relativ bekanntes Terrain. Sie landen dort nicht aus wissenschaftlichen Gründen, weil sie es dort so besonders interessant finden, sondern weil es eben am einfachsten ist, dort zu landen. Das ist eine sehr tief, das heißt, die Fallschirme haben lange Zeit zu wirken und es ist sehr glatt. Die Gefahr, dass man irgendwo schlecht aufkommt, ist geringer. Deswegen landen die Chinesen da nicht, weil es da so wissenschaftlich interessant ist. Bei den Amerikanern, ich erwähnte es vorhin schon, ist das völlig anders. Da sieht man auch schon den Unterschied oder den Vorsprung, den die Amerikaner haben.
Also aus wissenschaftlicher Perspektive, Pascal Ehrenfreund, wäre das ja möglicherweise auch klüger gewesen, wenn diese chinesische Mission nicht an diesem Ort hätte landen können, sondern irgendwie an einem anderen Ort, wo das wissenschaftlich mehr Sinn gemacht hätte, und wenn dieser ganzen Mission eben doch auch mehr Kooperation vorausgegangen wäre. Oder ich frage mal anders, fehlt den Chinesen die Kooperation?
Nein, das glaube ich nicht. Also sie arbeiten also sicher auf der Instrumentenseite ja für ihre Missionen sehr international sehr gut zusammen. Ich glaube nur, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollen und natürlich auch lernen können. Also wir in Europa und Russland, die mehr oder weniger etablierten Raumfahrtnationen, haben ihr Programm. Die Chinesen möchten alles lernen und haben ein sehr ambitioniertes Planetenexplorationsprogramm und gehen immer so schrittweise weiter. Wie man weiß, ist ja fast jedes Jahr gibt es einen Start einer Mission, ob zum Mond, ob zum Mars, glaube ich später auch Asteroiden.
Und, wenn ich mal kurz darf, China hatte ja beispielsweise 2019 die meisten orbitalen Starts. Also das ist ja wirklich sehr viel.
Ja, sie haben halt ein bisschen ihren eigenen Weg, aber der ist sehr ambitioniert und das muss man natürlich auch respektieren. Jetzt auf Ihre Frage zurückkommend, natürlich, so wie es ja schon vorher besprochen wurde, ist das natürlich eine Region, wo man gut landen kann. Und wenn man also zum ersten Mal wirklich so eine dramatisch komplexe Mission, nämlich mit einem Orbiter, einem Lander und einem Rover startet, dann möchte man auch sicher landen. Es geht hier, glaube ich, auch sehr, sehr viel um Technologiedemonstration. Es ist ja auch keine extrem langfristige Mission, verglichen also mit zum Beispiel mit Mars 2020 Perseverance. Ich glaube, es dauert ja auch einige Monate, wenn sie mal dann den Orbit erreicht haben vom Mars, bis sie also sich entscheiden, mehr oder weniger zu landen. Und es ist ein bisschen eine ganz andere Mission und sie versuchen eben vieles gleichzeitig und hoffentlich klappt es. Wenn es nicht klappt, werden sie es wieder versuchen.
Okay, Pascal Ehrenfreund, es gibt ja eine Zusammenarbeit der ESA mit den Chinesen, wo es um diese Raumstation geht, die Chinesen planen. Und da gibt es einen Artikel, in dem Matthias Maurer, der deutsche Astronaut, auch beispielsweise über die Zusammenarbeit mit den Chinesen sagt, man stöße da oft auf Blockaden. Es gebe ein überbordendes Selbstbewusstsein, das ja von oben verordnet ist und einer Selbstreflexion manchmal im Wege steht. Ist da was dran?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt, wie wir auch schon vorher besprochen haben, in der Raumfahrt muss man sich eben große Ziele setzen. Und es geht ja viel schief, wir haben gerade vorher besprochen, wir haben also über 40 Mars-Missionen und nur die Hälfte funktioniert. Wir haben jetzt mal 4 Rover wirklich erfolgreich gelandet. Ich glaube, es ist noch viel zu tun und man braucht auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Es sind kulturelle Unterschiede, nationaler Stolz, viel findet sich hier ein. Ich bin Wissenschaftlerin und für mich ist das so, dass ich glaube, dass jede Mission etwas Neues bringt und wir etwas Neues lernen über unser Sonnensystem und das ist wirklich das Spannende.
Kommen wir mal zu einer Frage, die ich glaube alle interessiert. Wann gibt es den bemannten Raumflug zum Mars? Dirk Lorenzen, was halten Sie von den Plänen von SpaceX? Die wollen ja schon in den nächsten 4 bis 5 Jahren damit beginnen, zum Mars zu fliegen und den auch zu besiedeln. Ist das alles nur viel Lärm um nichts?
Ja, das ist kompletter Unsinn. Das ist alles sehr schnell getwittert und ich amüsiere mich immer, wenn es dann tolle Animationen gibt, die Herr Musk verschickt und dann kommen da freudestrahlend winkend, kommen dann die Leute aus dem großen Raumschiff heraus und gehen in den roten Sand und freuen sich, dass sie auf dem Mars sind und das ist PR-Schaumschlägerei. Es gibt ja bei Elon Musk ein bisschen dieses Problem. Ich weiß, ich handle mir jetzt viel Ärger von seinen zahlreichen Fans ein, aber es gibt ja ein bisschen dieses Problem. Die Wahrnehmung ist eben ganz toll. Da ist der Milliardär, der twittert und dann denkt man, und er tut ja auch immer so, als seien nur alle anderen zu blöd für die Raumfahrt und er würde das schon besser können. Also gucken wir uns an, SpaceX hat 7 Jahre gebraucht, um endlich jetzt mal Menschen von Cape Canaveral zur internationalen Raumstation zu bringen in 400 Kilometer Höhe. Hoffentlich kommen die Anfang August auch heil zurück, dann wäre dieser Test tatsächlich geglückt. Das ist aber ein Raumschiff, mit dem kann man nicht mal zum Mond fliegen, vom Mars schon gar nicht. Dann plant er irgendwelche riesigen Raketen und Raumschiffe, die gleich hunderte von Leuten sollen. Also ich kann das alles ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich ernst nehmen. Also diese Missionen zum Mars sind Träumereien. Es gibt ganz grundsätzliche Probleme, die man auch nicht wegtwittern kann. Was macht man mit der Strahlung? Was macht man mit der psychologischen Belastung so einer Reise? Also wenn er in 3 oder 4 Jahren Menschen dorthin schicken will, soll er tun. Viele haben vergessen, er hat uns vor Jahren den ersten Flug von 2 Touristen um den Mond herum 2018 versprochen. Wir haben 2020 und der Mond ist immer noch ganz weit weg, auch für Elon Musk. Also das sind PR-Schaumschlägereien. Da steckt leider keinerlei Substanz drin.
Ulf von Rauchhaupt, wann betritt der erste Mensch den Mars? Was denken Sie?
Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich es noch erleben werde, aber also wenn nicht jetzt irgendwie nicht die Zombie-Apokalypse kommt, werden wir allerdings irgendwann zum Mars fliegen. Das glaube ich schon technisch, rein technisch ist es eigentlich seit den 50er Jahren möglich. Also schon Werner von Braun hatte ja eine Mars-Mission geplant. Es ist auf jeden Fall technisch möglich und schon seit längerer Zeit. Aber was Herr Lorenzen angesprochen hat, das sind natürlich die Probleme, die es noch zu lösen gibt, insbesondere die Strahlung und die Psychologie und die sind nicht klein. Aber ich denke schon, dass man es irgendwann sich schrittweise dem nähern wird, wenn sich jetzt nicht irgendwie im politisch-wirtschaftlichen Umfeld dramatisch irgendetwas ändert, wird man das auf jeden Fall angehen.
Darf ich jetzt?
Man bräuchte auf jeden Fall komplett neue Raketen und Raumschiffe. Okay. Also das ist wirklich, die Technik ist nach wie vor extrem schwierig.
Ja, also als enthusiastischer Wissenschaftler möchte ich also hier schon einiges sagen. Es ist natürlich selbstverständlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, im Moment zu sagen, wann wir die bemannte Raumfahrt zum Mars auch wirklich starten können. Ich möchte aber auch sagen, dass sich die kommerzielle Raumfahrt in Amerika enorm entwickelt hat und ich glaube, dass also Crew Dragon doch ein großer Erfolg war. Das sehe ich zumindest so, weil das sind also Leute, die haben eben noch nicht so lange die Erfahrung.
Also das SpaceX-Programm, entschuldigen Sie.
Das SpaceX-Programm, SpaceX-Programm, das gerade erwähnt wurde, Astronauten wieder auf die internationale Raumstation zu bringen. Ich glaube, das war schon ein fantastischer Erfolg. Ich möchte es von der medizinischen Seite mal kurz ansprechen, weil wir haben im DLR ein Institut für Raumfahrtmedizin, wo wir also alle diese Studien machen. es ist wirklich ein Problem im Moment noch. Wir stehen ganz am Anfang der Forschung, was diese lange Reise oder auch die Bedingungen auf dem Mars in einem Astronauten auslösen. Und Sie wissen ja, auch von der Internationalen Raumstation kennen wir die Muskelschwäche, wir kennen den Knochenabbau, wir kennen die kardiovaskulären Probleme und natürlich ein geschwächtes Immunsystem. Das Strahlenrisiko ist groß. Die letzten Mars-Missionen haben eben gesehen, dass die Strahlung doch größer ist, die galaktische kosmische Strahlung größer ist, die ja auf dem Mars auch wirklich direkt auf den Marsboden eintritt und dass wir natürlich gewisse Regeln haben, wie viel Strahlendosis ein Astronaut in der gesamten Lebenszeit akquirieren darf. Und das sieht natürlich nicht so gut aus, weil, glaube ich, 60% werden schon allein auf der Reise verbraucht, ja, dieser Strahlendosis. Und es gibt auch noch Probleme mit Sehstörungen durch die Flüssigkeitsverschiebungen im Körper. Das heißt, das stimmt, da muss ich also wirklich meinen Kollegen hier mitteilen, SpaceX und Elon Musk macht diese Forschung nicht. Das macht man in Forschungsinstituten. Und bevor wir also diese Stressfaktoren für Astronauten und eine gesunde Reise und auch eine gesunde Rückkehr garantieren können für Astronauten, können wir uns diesem Thema nicht wirklich widmen. Aber es gibt sehr, sehr viel Forschung, die wir ja auch in Köln hier durchführen. Und einmal wird es soweit sein, dass wir Möglichkeiten haben. Es geht auch zum Beispiel um Möglichkeiten, natürlich Habitate zu bauen auf dem Mars, die uns vor der Strahlung schützen. Da gibt es ganz viele Architekten, die da schon daran arbeiten, mit welchem Material man das machen kann und mit 3D-Druckern, wie man dann also mehr oder weniger aus Sand weitere Habitate bauen kann. Also das ist eine sehr aktive Community, das muss man schon sagen, und eine sehr interdisziplinäre Community aus vielen, vielen enthusiastischen Wissenschaftlern, Technikern, Architekten. Und einmal wird es soweit sein, aber ich glaube, es ist noch sehr viel Forschung notwendig.
Kommen wir vielleicht zum Schluss zu einem anderen Aspekt dieses Planeten, dieses roten Planeten, dass es Leben auf dem Mars geben könnte. Diese Idee ist ja sehr alt. Also Marsmenschen sind ja eigentlich der Inbegriff des Außerirdischen. Etwas Vergleichbares gibt es eigentlich mit keinem anderen Planeten, Ulf von Rauchhaupt. Woher kommt das?
Naja, also man hat die meiste Zeit, in der man sich mit dem Mars beschäftigt, wissenschaftlich eigentlich geglaubt, dass es dort Leben gibt. Das ist heute ein bisschen vergessen worden, aber man bis in die 50er Jahre hinein ging man davon aus, dass es auf dem Mars flüssiges Wasser gibt, dass es dort relativ warm ist, dass dort Algen oder primitive Pflanzen existieren. Das war eigentlich bis 1960 herum das, was die Wissenschaftler dachten. Es war dann der große Schock 1964 mit Mariner 4, der erste Vorbeiflug, als der zeigte, dass es auf dem Mars eigentlich aussieht wie auf dem Mond. Das war damals ein bisschen unglücklich, weil der über die Südhemisphäre geflogen ist und nur die Krater gesehen hat dort und eben nicht die Flusstäler und das, was man dann eben erst 1972 oder 71, glaube ich, was mit Mariner 9, mit dem Orbiter gesehen hat.
Also, das hat die Fantasien wieder beflügelt, oder wie?
Das hat die Fantasien dann wieder beflügelt und seither ist der Mars dann wieder von großem astrobiologischem Interesse. Zwischendrin gab es eben dann diese große Krise, aber das hatte auch damit zu tun, weil man eben vorher so fest davon überzeugt war, dass es auf dem Mars eigentlich sehr viel lebensfreundlicher zugeht, als es dann tatsächlich war. Man hat einfach, insbesondere den Atmosphärendruck, hat man lange Zeit falsch eingeschätzt. Aber es ist interessant, dass man eben eigentlich immer dachte, dass der Mars eine lebensfreundliche Welt sei, bis 1964. Dass es jetzt wieder zurückkommt, hat natürlich gerade von einem ganz anderen Hintergrund. Heute geht man nicht mehr von höherem Leben aus, auch nicht von Pflanzen oder Algen oder dergleichen. Man wäre schon froh, wenn man irgendwie kleine Bakterien finden würde oder auch nur die fossilen Reste von denen. Aber der Grund, warum das so spannend ist, habe ich ja vorhin schon versucht anzudeuten, weil es eben die ganz grundsätzliche Frage beantwortet, ob Leben implizit ist im Universum oder ob es eine kontingente Geschichte ist. Das ist von großer philosophischer und wissenschaftstheoretischer Bedeutung.
Also ob Leben auch parallel zur Erde hätte entstehen können. Oder eben
genau,
nur bei
ja.
uns. Ja, genau. Ja, Dirk Lorenzen, H.G. Wells, Krieg der Welten oder Mars Attacks von Tim Burton. Wie blicken Sie als Astrophysiker auf diese ganzen Fantasien zum Mars?
naja, ich finde die, also H.G. Wells finde ich wunderbar, den Krieg der Welten. Und dann als Hörfunker natürlich das wunderbare Hörspiel, was dann Orson Welles daraus gemacht hat. Beim Mars ist es ja auch verständlich, dass er einfach dieser magische Planet gewesen ist, dass man da an das Leben gedacht hat, weil man ja, als man dann mit einem Teleskop hingucken konnte, eben frappierende Ähnlichkeiten zur Erde gesehen hat. Der Mars hat Eiskappen an den Polen wie die Erde. Man hat da so Strukturen gesehen, die man für Kontinente hielt. Man hat gesehen, da sind Stürme in der Atmosphäre. Seine Rotationsdauer ist nur gut 40 Minuten länger als die der Erde. Also der Marstag ist nur etwas länger als der Erdtag. Dann hat er eine geneigte Achse, fast genau wie die Erde. Das heißt, er hat auch Jahreszeiten. Also man kann das völlig verstehen, dass die Menschen da eben fasziniert waren und gesagt haben, na, er sieht ja fast aus wie der kleine Bruder der Erde. Dann müsste es dadurch auch Leben geben. Also insofern finde ich all diese Geschichten wunderbar und lese sie auch gerne. Aber ja, wir wissen eben, leider sind es keine kleinen grünen Männchen, bestenfalls kleine grüne Mikroben.
Das war das SWR2-Forum Wettlauf zum Mars, der Run auf den roten Planeten, mit den Gästen Professor Dr. Pascal Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Köln, Dirk Lorenzen, Physiker und Wissenschaftsjournalist Hamburg, Ulf von Rauchhaupt, Wissenschaftsjournalist Frankfurt. Unter Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.